Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz.
Ja, herzlich willkommen zurück zu unserer nächsten Folge von Lass uns über Politik reden. Worüber reden wir denn heute, liebe Anja?
Wir reden über Rente. Und es könnte sein, dass das die allererste Folge wird, in der du quasi mit dir selber redest. Und ich nur noch aufpasse, dass, weiß ich nicht, das Mikro nicht umfällt oder der Ton einigermaßen klappt oder so.
Oh, das hast du schon manchmal behauptet. Das ist nie eingetreten.
Bei Thema Rente muss ich sagen, ich bin echt lost. Ich habe auch versucht, mich da reinzudenken und es funktioniert nicht. Also,
ja, siehst du, und das ist das Problem. Das geht ganz vielen Menschen so. Und genau deswegen ist es eine politische Aufgabe.
Gut, dann kannst du mich jetzt als, wie nennt man das, Dummy oder so, dafür verwenden. Und es ist lieb von dir, dass du das jetzt reframed hast und mir das Gefühl gibst, ich bin da nicht mit alleine. Wir nehmen es mal so als Test, wenn Anja am Ende sagt, okay, ein bisschen habe ich verstanden, worum es gerade geht, dann ist die Chance, dass andere auch was davon haben, vielleicht gegeben. Und erzähl natürlich gerne auch alles für die, die da mehr Ahnung haben, auch wenn ich jetzt dann dich ein bisschen fragend angucken werde.
Ja, also ich meine, wir machen jetzt hier keine Rentenfachdiskussion. Also wir werden jetzt auch nicht anfangen, irgendwie Rentenansprüche durchzudeklinieren oder zu berechnen. Aber es geht ja um die prinzipielle Frage. Es geht um die prinzipielle Frage, wie sichern wir die Altersvorsorge für uns selbst, aber noch mehr eigentlich für die Generationen nach uns, die sich, das ist meine Erfahrung, auch schon viel mehr Gedanken über Rente machen. Also ich bin immer total erstaunt, wenn ich gerade auch im Rahmen unserer Finanzbildungsanstrengungen mit jungen Menschen rede, die sich mit 20 irgendwie schon total Gedanken über ihre Altersvorsorge machen. Also als ich 20 war, habe ich überhaupt keine Gedanken über die Altersvorsorge gemacht. Aber es ist gut, dass sie das tun, solange das nicht irgendwie jetzt in so eine panische Reaktion ausartet nach dem Motto, oh Gott, ich krieg nichts mehr. So schlimm ist es nicht. Aber das Bewusstsein dafür, dass man sich jedenfalls nicht einfach nur, wie in früheren Zeiten, auf die gesetzliche Rentenversicherung verlassen kann, nach dem Motto, der Staat wird das schon alles so einrichten, dass ich am Ende auch ein gutes Auskommen habe, das ist in der jungen Generation sehr ausgeprägt. Und das ist auch gut so, weil das ist die Grundlage dafür, dann auch über sinnvolle Formen der Altersvorsorge zu diskutieren.
Woran liegt das? Weil Sie an Ihren Eltern gesehen haben, das mit darauf verlassen funktioniert auch nicht?
Nee, an den Eltern können Sie es eigentlich noch nicht gesehen haben. Also es sei denn, die Eltern waren wirklich also Geringverdiener, die keine vernünftigen Rentenansprüche haben erwerben können. Aber im Normalfall ist es ja so, die Generationen, die jetzt in Rente sind oder kurz davor, die bekommen auch wirklich noch eine gute Rente, weil da das Umlageverfahren noch funktioniert hat. Aber das Problem ist ja bei der gesetzlichen Rente, die eben die sogenannte erste Säule der Altersvorsorge ist, die wird ja nach dem Umlageverfahren bezahlt. Das heißt, die, die jetzt Beiträge zahlen, aus den Beiträgen werden die Renten derer, die jetzt in Rente sind, finanziert. Es gibt also kein Vermögen, das irgendwie angespart ist. Ich glaube, die Rentenversicherung muss einen Puffer von einer Monatsausgabe oder so vorhalten. Das ist natürlich lächerlich. Ansonsten ist das wirklich ein revolvierendes System. Es kommt jeden Monat Geld rein von den Beitragszahlern und wird wieder ausgezahlt an die Rentner. Das hat super funktioniert, solange wir ein Verhältnis Beitragszahler-Rentner von 6:1 hatten. Hat auch noch funktioniert, als wir ein Verhältnis von 3:1 hatten. Aber mittlerweile sind wir, glaube ich, nicht mal mehr bei 2:1 oder wir werden jedenfalls bald unter 2 sein. Und dann kann man zumindest nicht mehr erwarten, dass man da seinen Lebensabend allein damit auskömmlich finanziert bekommt. Wir ziehen jetzt Haltelinien ein oder die Bundesregierung hat beschlossen, soll eine Haltelinie geben bei 48%. Also 48% des durchschnittlichen Verdienstes, den man im Leben hatte. Jetzt kann sich jeder mal ausrechnen, was er so im Schnitt im Leben verdient hat und davon die Hälfte. Also davon zu leben, ist jedenfalls das Gegenteil von Luxus.
Und davon die Hälfte, das muss man ja auch nochmal wieder versteuern, oder?
Nein. Also das heißt, die früheren Generationen mussten es nicht, weil da die Rente quasi, also die Basisrente quasi steuerfrei war. Jetzt ist das insofern anders, als die Beiträge, die in die Rente gezahlt werden, steuerbegünstigt sind. Also die Beiträge kann man während seines aktiven Arbeitslebens von der Steuerschuld abziehen. Aber dafür muss dann in der Tat die Rente, wir nennen das nachgelagert, also muss besteuert werden, wenn die Rente eben ausgezahlt wird. Das ist vom Systematischen her auch ein durchaus sinnvolles und gutes System. Bei den Niedrigrenten, also von den Geringverdienern, spielt das auch keine Rolle, weil die sind im Zweifel unterm Grundfreibetrag, also die werden auch keine oder nur ganz geringe Steuern zahlen müssen. Nur bei höheren Renten oder wenn man noch Zusatzeinkünfte zur Rente hat, schlägt das mit der Steuer zu. Also die Steuer, würde ich sagen, ist jetzt nicht das primäre Problem bei der Rente, sondern das Problem ist einfach wirklich, dass das Rentenniveau, was vom Staat in der gesetzlichen Rente garantiert wird, mit eben diesen in Zukunft noch 48%, einfach nicht so ist, dass man davon jetzt so richtig angenehm leben kann. Also man kann davon leben, aber man muss sich halt dann im Vergleich zum aktiven Arbeitsleben schon ziemlich einschränken. Und deswegen braucht man einfach Zusatzversorgung.
Okay. An dieser Stelle lasse ich jetzt mal weg, dass diese Fakten, es reicht eigentlich nicht, auch schon vor über 40 Jahren irgendwie auf dem Tisch lagen. Jedenfalls kann ich mich daran erinnern, dass als ich so ein bisschen anfing, irgendwie wahrzunehmen, dass es sowas wie Politik gibt, in den 80ern, dass auch schon immer gesagt wurde, Leute, das reicht nicht.
Absolut, weil der demografische Wandel hat es ja nun mal an sich, dass er eine ausgesprochen langfristige Erscheinung ist. Und deswegen, das konnte man schon in den 80er Jahren berechnen, dass das schwierig werden würde. Natürlich hat es in der Zwischenzeit viele Entwicklungen gegeben mit Wiedervereinigungen, mit zwischenzeitlichen Geburten, Peaks auch, natürlich mit Zuwanderung, die ja in einem ganz anderen Maß stattgefunden hat, als wir das noch in den 80er Jahren absehen konnten. Das hat alles ein bisschen die Relationen verschoben, hat teilweise das Problem entschärft, teilweise verschärft. Ich weiß gar nicht, wie es unterm Saldo geblieben ist. Aber ja, also, dass wir nicht in diesen paradiesischen Zuständen der 50er und 60er Jahre, als das System eingeführt wurde, weiterleben könnten mit, wie gesagt, 6 Beitragszahlern auf einen Rentner, was natürlich dann überhaupt kein Problem war für die Rentenversicherung. Das war schon in den 80er Jahren klar.
Was ist heute anders, dass jetzt Politik glaubhaft was anders machen will? Wahrscheinlich, dass jetzt die Zahlen so sind, dass man sagt, die Prognosen waren auch richtig und dass wir ungefähr 10 Jahre vor dem Datum sind, wo dann gesagt wird, da kippt es, weil die ganzen geburtenstarken Jahrgänge ab 2035 eben im Ruhestand sein werden, richtig?
Genau, also die richtig harte Phase liegt quasi vor uns. Das werden wir auch nur noch abfangen können, das muss man ganz nüchtern sehen. Ich glaube, also einmal die Problemerkenntnis und dass das Problem jetzt vor der Tür steht und eben nicht mehr noch Jahrzehnte weg ist, das ist sicherlich das eine. Das andere aber ist, dass wir beim Blick in andere Länder sehen, es gibt eben eine ganze Reihe von Ländern, die haben sich schon vor langer Zeit auf den Weg gemacht, quasi private oder auch staatliche Hand befindlich, aber auf jeden Fall reales Vermögen aufzubauen, aus denen sie die Renten finanzieren. Und wir sehen eben, dass die wesentlich besser dastehen als wir. Das sind Länder wie Schweden, wie die Niederlande, aber natürlich wie Großbritannien. Ich will jetzt gar nicht anfangen, von den USA zu reden, weil da immer noch ein paar andere Effekte, ein paar andere Effekte mit hineinspielen. Und diese Länder haben jetzt gerade gleich 2 Vorteile gegenüber uns. Also erstens müssen sich nicht darüber Gedanken machen, wie wir in Zukunft den Rentnern und Rentnern ein gutes Auskommen sichern, denn die Aufgabe haben sie bereits gelöst. Und das Zweite, was wir auch erkennen, ist, über die angesammelten Vermögen, die in irgendwelchen Pensionsfonds oder dergleichen liegen, haben die jetzt auch einen ganz anderen volkswirtschaftlichen Kapitalstock zur Verfügung, aus dem sie eben nicht nur die Renten finanzieren, sondern der auch eingesetzt werden kann als Produktivkapital. Also wenn es darum geht, beispielsweise Neugründungen, ja, Unternehmen, Kapital zur Verfügung zu stellen. Also im Fachjargon heißt es, die haben einen wesentlich tieferen Kapitalmarkt als wir, weil jede Menge reales Geld im Hintergrund steht, was in den letzten Jahrzehnten angespart worden ist für die Rente. Und das fehlt uns und das merken wir jetzt.
Ich will natürlich jetzt gleich mit dir zu dem Aktuellen kommen und eben Blick in die Zukunft werfen, weil zurück bringt ja auch nur bedingt was. Trotzdem muss ich dich an der Stelle fragen, warum haben wir denn das nicht gecheckt?
Naja, Ich habe ja schon als JU-Aktivist in den 80er Jahren Broschüren über den demografischen Wandel geschrieben. Aber man sieht, die haben leider nicht verfangen, also man hat einfach nicht auf mich gehört. Vielleicht erinnert sich noch, vielleicht erinnerst doch du dich noch daran, wie Norbert Blüm als damals als Bundesarbeitsminister unter Helmut Kohl auch in die Rente ist sicher.
So ist es.
Genau, ich meine, ist ja auch nur halt auf niedrigem Niveau. Und in Deutschland war lange Zeit erstens halt dieser Glaube sehr stark nach dem Motto, das wird schon alles. Und in Deutschland sind auch traditionell die Ressentiments halt sehr groß gegen diesen Kapitalmarkt, ne, gegen diesen bösen Moloch, irgendwelche Heuschreckenfonds und wer da doch so alles unterwegs ist, gierige Kapitalisten, die nur das Geld der kleinen Leute einsammeln wollen, um es dann irgendwo zu verprassen. Das ist alles Unsinn. Aber das ist eine mächtige Erzählung, die man auch heute noch in Deutschland trifft. Auf der linken Seite des politischen Spektrums, also auf der ganz linken Seite, ist das noch immer verbreitet. Und sind auch der Ansicht, man muss einfach nur den Reichen jetzt aktuell noch mehr Geld abnehmen und dann kann man auch die Rentnerinnen und Rentner bezahlen. Und der Gedanke, dass wir irgendwie mit kapitalistischen Mitteln, also Vermögen aufbauen, ist für die irgendwie des Teufels. Und so kommt man natürlich auf keinen grünen Zweig.
Jetzt will ich natürlich von dir wissen, ändert sich jetzt irgendwie ganz entscheidend etwas oder wird sich weiter in die Tasche gelogen? Und wenn eben das Erste hoffentlich zutrifft, was wird jetzt versucht, um das zumindest zu stoppen oder doch irgendwie zu drehen?
Also das finde ich im Moment ausgesprochen spannend. Zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, vielleicht na gut, vielleicht zum ersten Mal seit der Einführung des sogenannten Nachhaltigkeitsfaktors in der gesetzlichen Rentenversicherung, den man dann zwischenzeitlich wieder abgeschafft hat, haben wir eine ernsthafte Diskussion über Rente. Und zum allerersten Mal, definitiv zum allerersten Mal, haben wir eine ernsthafte Diskussion nicht nur über die gesetzliche Rente. Ehrlich gesagt, über die gesetzliche Rente haben wir im Moment nach wie vor keine ernsthafte Diskussion, außer dass es nicht reicht. Da ist jetzt erstmal wieder eine Kommission eingesetzt worden, die da über Reformen nachdenken soll. Aber wir diskutieren plötzlich über die anderen Säulen der Altersvorsorge und das haben wir die ganze Zeit nicht getan. Das ist einmal die betriebliche Altersvorsorge, die lasse ich jetzt mal beiseite, aber vor allen Dingen die private Altersvorsorge. Das war die ganze Zeit verpönt, da gab es einmal das Modell Riester, das hat nicht so richtig funktioniert, danach wollte das niemand mehr anfassen. Und jetzt plötzlich sind wir dabei und sagen, okay, also es wäre ganz gut, wenn wir mal private Altersvorsorge schaffen und fördern würden. Und in dieser Form ist die Diskussion neu. Und ich glaube, es ist gut, dass wir sie wenigstens an dieser Stelle führen, denn wie gesagt, Reform in der gesetzlichen Rente, das ist nochmal ein anderes Kapitel. Also das wollen wir mal sehen, ob diese Bundesregierung dazu die Kraft findet. Aber wenn wir im Bereich der privaten Altersvorsorge schon mal was tun und die Karten anders mischen könnten, wäre das auch schon ein wesentlicher Reformfortschritt.
Und wir diskutieren heißt, die Bundesregierung diskutiert erstmals so richtig ernsthaft darüber oder was heißt das?
Ja, die Bundesregierung, die Politik allgemein, wir natürlich auch auf Landesebene und die Gesellschaft. Ich habe das Beispiel ja der jungen Generation gebracht. Die junge Generation interessiert sich dafür. Die ist auch schon längst, die haben längst auch die Berührungsängste verloren mit so modernen Finanzinstrumenten. Also ich nenne nur als Beispiel so ETFs, also Indexfonds. Da arbeiten die jungen Leute heutzutage wie selbstverständlich damit. Also mein Sohn zum Beispiel hat sowas natürlich, obwohl er ja noch gar nicht richtig Geld verdient, aber da hat sich trotzdem schon sowas zugelegt. Wie gesagt, mir hat kein Mensch davon erzählt und ich bin auch von selber natürlich damals nicht auf den Gedanken gekommen, als ich jung war.
Und was wird jetzt politisch verändert?
Also wir haben politisch, mal abgesehen von der Kommission, die über die gesetzliche Rente nachdenken soll, haben wir vor allem zwei Punkte, die im Koalitionsvertrag des Bundes sehr konkret verabredet sind. Der eine ist für unsere Diskussion eigentlich nicht so relevant, das ist die sogenannte Aktivrente. Also, dass man, ich glaube, bis zu 2000 Euro im Monat steuerfrei soll dazu verdienen können zu dem Rentenanspruch, den man hat, wenn man jenseits der gesetzlichen Altersgrenze ist. Das ist ein schönes Zubrot, ob das so fundamental die Verhältnisse verschieben wird, kann man ein Fragezeichen dran machen, aber das hat auch eigentlich mehr die Funktion, die Leute dazu anreizen, auch über die Altersgrenze hinaus zu arbeiten.
Da geht es aber auch eher um Fachkräftemangel,
da geht's, oder? Völlig richtig, da geht es eher um Fachkräftemangel, da geht es nicht um Rentensicherung. Aber was sehr spannend ist, ist der Gedanke der sogenannten Frühstartrente. Und die ist im Koalitionsvertrag so verabredet, dass der Staat für jedes Kind, also für jedes Schulkind zwischen 6 und 18, einen quasi 10 Euro pro Monat in so ein Depot, das muss man noch diskutieren, wie das ausgestaltet werden soll, aber einzahlt und das dann stehen bleibt, auch wenn das Kind dann 18 ist, dann kriegt es an der Stelle keinen staatlichen Zuschuss mehr, aber dass das quasi stehen bleibt bis zum Alter.
Und wer zahlt die 10 Euro pro Monat?
Der Staat, wir als Steuerzahler. Okay. Genau. Und das ist zwar natürlich nicht viel, ich meine 120 Euro im Jahr mal 12, wenn wir eine komplette Zeit von 6 bis 18 nehmen, kann sich jetzt jeder ausrechnen, da sind wir irgendwo bei knapp 1500 Euro, also Einzahlung, selbst mit Zinseszinseffekt über all die Jahre hinweg kommt da jetzt kein größeres Vermögen dabei raus. Aber die Hoffnung ist ja, deswegen nenne ich das immer ein Instrument der Finanzbildung, dass ein junger Mensch, wenn er 18 ist oder ein bisschen drüber und anfängt sich dafür zu interessieren, sieht, hey, dieses Depot hat ja trotz der kleinen Einzahlungsbeträge in der Zwischenzeit schon einen ganz ordentlichen Zinseszinseffekt hervorgerufen. Und wenn ich jetzt weiter spare, einzahle, solche Instrumente weiter benutze, dann kann ich mir da bis zu meinem Rentenalter echt ein erklägliches Pölsterchen aufbauen. Und das ist sozusagen eine edukative Anstrengung, die wir in Deutschland noch nie gesehen haben.
Und findest du das gut?
Ja, ich glaube, das hilft unglaublich, weil wie gesagt, ich meine, die junge Generation ist schon heute ganz anders hinter diesen Instrumenten her, aber eben nicht alle. Und vor allem diejenigen, die irgendwie im Niedriglohnsektor landen, und um die geht's ja auch, die kriegen es eben wahrscheinlich auch noch immer nicht mit an der Stelle. Und wenn man denen so etwas in die Hand drückt und sagt, ihr kriegt einen kleinen Grundstock von Staats wegen, und dann guckt mal, wie sich das entwickelt, und dann schaut doch mal, ob ihr nicht selber in der Richtung weiterarbeiten wollt. Also verspreche mir schon einen gewissen Effekt davon.
Da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich muss das einfach glauben, weil.
Wir werden es sehen. Also es ist ja noch nie ausprobiert worden. Also wir werden das in ein paar Jahren mal evaluieren müssen, und dann werden wir sehen, ob sich irgendwie das Sparverhalten auch in der jungen Generation nochmal verändert hat.
Okay, das fällt dann unter die aktuelle Überschrift oft, einfach mal machen.
In gewisser Weise ja.
Aber wann soll das losgehen und wann soll es da einen Effekt haben können? Weil von 6 bis 18, 12 Jahre, selbst wenn es nächstes Jahr anfangen würde, dann haben wir ja schon die übernächste Bundesregierung.
Ja, ja, nee, deswegen sage ich auch, das ist im Prinzip ein Institut der Finanzbildung. Also ich hoffe, dass das nächstes Jahr auf die Rampe geschoben wird. Aber es wird zum Beispiel diskutiert, einfach aus haushalterischen Gründen, dass man vielleicht erstmal wirklich nur mit den Sechsjährigen anfängt, also sozusagen nicht alle zwischen 6 und 18 an dem Punkt, wo sie gerade stehen, mit den System nimmt, sondern wirklich mit denen, die dann 6 sind, sozusagen von Anfang an anfängt, und dass das dann langsam hochwächst. Und wenn man das natürlich macht, was ich als auch haushaltsmäßig geplagter Finanzminister natürlich verstehen muss, aber dann dauert es natürlich entsprechend lange, dann dauert es ja allein schon 12 Jahre, bis man überhaupt mal die ganze junge Generation einmal mit dem Konstrukt sozusagen durchbespielt hat. Und dann ist natürlich noch immer die Frage, daran entscheidet sich's eigentlich, was machen wir denn mit denen, die schon aus der Schule raus sind, also die schon im Erwerbsleben stehen. Und aber diese Frage werden wir mitbeantworten müssen, weil, worüber sich ja alle einig sind, ist, wenn man dieses Frühstartrentendepot mit 18 dann wirklich beenden würde, nach dem Motto, das liegt dann da rum und bleibt da liegen bis 67 oder wann, und danach ist es halt so groß, wie es groß ist, das bringt uns nicht weiter. Das Ganze wird erst dann interessant, wenn ich nach dem 18. Geburtstag sozusagen selber als erstmal vielleicht noch als Azubi oder als Studierender, aber dann eben vor allem im Erwerbsleben sozusagen weiter darauf einzahlen kann, dass ich quasi eine Art Altersvorsorgekonto oder Altersvorsorgedepot habe, das mit diesem staatlichen Grundkapital, das ich dann aber weiter bestücke und das dann eben über die Jahre und Jahrzehnte hinweg die entsprechenden Renditen abwirft. Und wenn man so ein Konstrukt schaffen muss für die, die nach dem 18. aus dieser Frühstartrente, ich sag mal, in eine irgendwie anders geartete Form von privater Altersvorsorge übergehen müssen, ja, dann kann man auch gleich ein Konstrukt schaffen, wo man auch allen, die jetzt schon im Erwerbsleben sind, anbietet, besser spät als nie, in so ein System einzutreten. Und wenn man das schafft, dann hätte man tatsächlich mal eine dritte Säule etabliert, die für alle in der Bevölkerung gilt.
Und dieses Konstrukt, verstehe ich das richtig, das wäre dann eins, das für alle irgendwie gleich ist?
Sagen wir es mal so, die die grundsätzliche Möglichkeit oder vielleicht auch die grundsätzliche Pflicht, das ist etwas, worüber man noch diskutieren muss, die wäre für alle gleich. Natürlich hätten die Menschen die Wahl zwischen verschiedenen Produkten. Da stehen ja schon alle Fonds, Versicherungen und was sonst noch, stehen ja schon in den Startlöchern, um entsprechende Dinge anzubieten. Und ich finde auch absolut, dass Menschen die Wahl haben müssen, was sie sich da aussuchen. Hauptsache ist nur, dass sie was machen. Und dann muss man natürlich über diejenigen reden, die nach wie vor gar nichts machen, trotz all dieser Angebote und wie man mit denen umgeht.
Okay, also als Essenz verstehe ich, es geht darum, einen substanziellen Anreiz zu schaffen.
Ganz genau. Und dafür wird man natürlich entsprechende Förderinstrumente einführen müssen. Also im Zweifel wird man da auch alle Beiträge, die in dieses Altersvorsorgekonto gehen, wird man steuerfrei stellen. Mhm. Und dann erst das, was hinterher ausgezahlt wird im Rentenalter, dann zu besteuern.
Jetzt mag die Gelassenheit des Alters bei mir dazukommen, wenn ich dann aber eben sage, okay, das geht vielleicht nächstes Jahr los, dann sind es 12 Jahre, bis die 18 sind, dann greift das hoffentlich, dass die merken, oh, guck mal, das lohnt sich ja. So, und nehmen wir mal an, die arbeiten auch bis 67, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich wird es bis dahin auf jeden Fall höher sein, ist jetzt auch wurscht. Das heißt, wir reden irgendwie über 50 Jahre,
ja,
die dann noch vergehen, bis es dann irgendwie trägt. Was ist bis dahin?
Ja, also wir sollten natürlich versuchen, das ein bisschen zu beschleunigen. Also deswegen sollten wir zum Beispiel diese 12 Jahre hochwachsen. Wenn man die irgendwie abkürzen könnte, wäre schon gut.
Aber ganz ehrlich, das macht es jetzt für mich nicht dramatischer.
Ja, aber das ist ja das, was wir auch in den anderen Ländern sehen, die damit eben angefangen haben. Die haben auch 30 Jahre gebraucht. Man braucht 30 Jahre, um ein solches System aufzubauen und so auszustatten, dass es sich dann wirklich selber trägt. Mhm. Wenn man nicht gerade wie Norwegen halt riesige Öleinnahmen hat, aus denen man dann so einen Staatsfonds speisen kann.
Ist für Deutschland jetzt nicht zu erwarten.
Das fürchte ich auch. Ist das nicht zu umgehen. Das ist, wie gesagt, die Erfahrung aus Schweden, aus den Niederlanden. Die haben auch diese Zeit gebraucht, um entsprechende Systeme aufzubauen. Wir brauchen die auch. Aber irgendwann muss man ja mal anfangen. Besser spät als nie. Und die Zwischenzeit, klar, die werden wir überbrücken müssen. Die wird uns auch weiterhin viel Geld kosten, viel Geld, was irgendwie aus Steuern kommt, so wie wir heute ja schon 122 Milliarden oder so in dem Bereich als Steuerzuschuss in die gesetzliche Rentenversicherung zahlen. Das wird noch mehr werden müssen. Aber man hätte dann wenigstens eine Perspektive, dass das irgendwann auch wieder weniger wird, auch wenn es lange dauert.
Das habe ich verstanden. Wollen wir mal das Beste hoffen. Für die Zeit aber dazwischen ist das auch noch, hoffen wir mal, dass es nicht so schlimm wird und mit Geld kriegen wir schon irgendwie hin? Oder gibt es für diese Zeit bis dahin auch so konkrete Dinge, die die Bundesregierung plant?
Also konkrete Pläne kenne ich in dieser Richtung nicht. Aber am Ende ist es ja eine ganz einfache Weisheit. Ich kann nur Rendite auf ein Kapital generieren, was ich vorher eingesetzt habe. Also es führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen in irgendeiner Form sparen und das Geld sinnvoll einsetzen, damit eine Rendite rauskommt. Und nur so baut sich am Ende so ein Kapitalstock auf. Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Und das bedeutet natürlich für die Generation, die jetzt im Erwerbsleben ist, dass sie im Prinzip das Problem hat. Sie muss gleichzeitig noch, ich sag mal, die Umlagelasten finanzieren und aber selber für sich schon nach einem anderen System sparen. Das ist eine Doppelbelastung. Aber mir fällt auch kein vernünftiger Weg ein, wie man das vermeiden kann.
Jetzt bleibt noch eine kleine Chance, am Ende der Folge Anja zu überzeugen, ihr macht das schon. Also jetzt nicht, vielleicht nicht du, aber klingt gerade nicht so.
Naja, du kennst ja mein Credo, das ich ja auch schon öfter verkündet habe. Kleine Schritte sind besser als keine Schritte. Und wenn wir uns darüber einig sind, dass das jedenfalls der Weg ist, der in die richtige Richtung führt, dann ist es besser, heute als morgen anzufangen. Und die Tatsache, dass das lange dauert und dass das in der Zwischenzeit auch noch ein bisschen rumpeln kann, kann einen ja nicht davon abbringen, wenn am Ende das richtige Ziel winkt. Weil die Alternative ist, stehen zu bleiben und immer tiefer im Morast zu versinken. Und das ist ja jetzt auch nicht wirklich eine lebensfähige Alternative.
Das ist wohl wahr. Also wenn man sieht, man fährt auf eine Wand zu, dann hilft es einem auch nicht. Man sagt, ich guck mal nicht hin.
Ja.
Und ich versuche aber auch gar nicht zu bremsen oder irgendwie umzulenken.
Wie die auf der Titanic, die irgendwie auch Stunden nach der Eisbergkollision noch gesagt haben, ist doch alles nicht so schlimm, das Schiff schwimmt ja noch.
Ja, wahrscheinlich bleibt bei manchen Themen, und das gehört offensichtlich dazu, nur noch ein bisschen Galgenhumor, das mag
ein
sein.
Bisschen. Aber trotzdem, das Positive, ich weiß, du möchtest ja auch, und das ist ja auch gut für unsere Hörerinnen und Hörer.
Nur, das ist klar, ich will nicht, dass das irgendwie schön weggewaschen wird.
Ich will das auch nicht schön reden. Ich will nur sagen, wie gesagt, deswegen nenne ich immer diese Beispiele der anderen Länder. Die haben es auch geschafft. Die haben in einer ähnlichen Situation angefangen. Also klar, demografisch waren sie vielleicht noch etwas besser dran als wir heute. Aber die haben auch irgendwann angefangen und sich einfach entschlossen, das machen wir jetzt, weil es richtig ist. Und heute stehen sie gut da.
Und was haben die für die Jahrgänge dazwischen gemacht? Aber naja, da war es noch nicht so dramatisch, ne? Wie wir, weil wir sind einfach zu spät dran.
Ja, gut, auf der anderen Seite, ich meine, wir sind es ja gewöhnt, ne? Wir zahlen ja heute schon 122 Milliarden in die gesetzliche Rentenversicherung, das ist ungefähr ein Viertel des Bundeshaushalts. Das nehmen wir schon seit Jahren klaglos hin. Das ist Geld, was für andere Zwecke nicht zur Verfügung steht. Und das werden wir halt noch eine ganze Weile weiter so betreiben müssen, aber wir können uns eine Perspektive schaffen, dass das nicht auf alle Zeit so sein wird.
Okay, das habe ich verstanden. Ich selber habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, weil für mich da die Vorannahme drin steckt, die Systeme bleiben halt, also und die Spielregeln bleiben halt so, wie sie sind. Und dann kann man auch über 30, 40, 50 Jahre und so solche Dinge machen. Und ich denke immer, ein Scheißdreck werden Spielregeln über so eine Zeit tun. Aber gut, das ist ja müßig. Da kann ich ja auch gar nicht das Gegenteil irgendwie belegen. Eine Frage noch zu dem, was du gerade gesagt hast. Wir haben es klaglos hingenommen, dass wir diese Unsummen in das Rentensystem stecken. Wir ist doch die Politik oder wer ist es sonst?
Nee, gut, am Ende des Tages ist es die Bevölkerung. Gesagt, es sind ja Steuergelder der derzeitigen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, sind wir alle, die das da investieren. Und natürlich mit dem Blick, wir wollen ja auch, wenn wir mal in Rente sind, dass die dann Steuern zahlen, genauso für uns aufkommen, wie wir jetzt. Das ist ja auch der Grundgedanke des Umlagesystems oder auch der Grundgedanke dieses sogenannten Generationenvertrages. Aber es muss halt irgendwie belastbar bleiben, dass die junge Generation nicht überfordert wird und die ältere trotzdem was rausbekommt, wovon man leben kann.
Okay, also wenn wir den Kreis jetzt schließen, ja, ich bin offensichtlich in sehr guter Gesellschaft, mit dem wird schon gut gehen und lass mich eigentlich mit dem Zeug in Ruhe, ich verstehe es eben.
Ja, ich hoffe ja auch, dass ich ein bisschen Werbung halt dafür machen konnte, dass es gut ist, wenn Politik das System umstellt. Und nochmal, ich plädiere ja gar nicht dafür, dass wir jetzt irgendwie das System grundstützend revolutionieren. Das funktioniert im Rentenbereich eh nicht. Wir werden auch immer eine gesetzliche Rente nach dem Umlagesystem haben. Haben übrigens die anderen Länder auch alle nach wie vor. Das ist auch sinnvoll, um genau eben auch einen Teil zu haben, der abgekoppelt ist vom Schicksal auch der Kapitalmärkte, um auch irgendwo diese intergenerationelle Solidarität zu haben. Aber das ist eben in diesen Ländern mittlerweile wirklich nur noch eine Basisabsicherung. Und es ist eben klar, wenn du nicht nur mit der Basisabsicherung leben willst, was dann ein ziemlich karges Leben ist, jedenfalls wenn du sonst keine Vermögenswerte hast, dann musst du halt schon während deines Erwerbslebens mehr tun und musst eben auch andere Instrumente nutzen, für die der Staat auch mit einsteht. Aber du musst sie eben auch nutzen, damit am Ende aus einem Mix von Möglichkeiten eine anständige Altersvorsorge entsteht.
Dass es politisch so kommt, wer kann dem noch im Wege stehen?
Auch wieder wir eigentlich uns nur selbst. Nämlich, wenn die Gesellschaft sich mehrheitlich weigert, sich von diesem alten Paradigma zu lösen, nach dem Motto, Kapitalmärkte sind des Teufels und wir bleiben beim Bismarckschen Sozialversicherungssystem, ja, dann wird es nicht funktionieren. Ich meine, wir brauchen politische Mehrheiten. Und eben auch die Bereitschaft, überhaupt erstmal einzusteigen und das auch mal jahrelang laufen zu lassen, weil das nicht sofort einen positiven Effekt. Du hast ja völlig recht. Ich meine, die ersten ein, zwei Legislaturperioden wirst du davon gar nicht viel merken. Also Leute merken vielleicht, dass ein bisschen mehr einzahlen, aber so richtig rauskommen tut noch nichts. Irgendwann in einer nicht ganz fernen, aber zumindest erst in einer mittelfristigen Zukunft, wird man sehen, hoppla, da entsteht ja plötzlich ein richtig interessanter Kapitalstock. Und der wird, wie gesagt, als Produktivkapital eingesetzt. Der gibt den Unternehmen Rückenwind und die Renditen gehen später in die Altersvorsorge. Und wenn die Leute das sehen, deswegen ist mir auch so wichtig, dass im Prinzip jeder Einzelne so ein eigenes Altersvorsorgekonto haben sollte, auf dem er wirklich sehen kann, wie sich mit Einzahlungen, mit Zinseszinseffekt im Laufe der Jahre immer mehr ansammelt. Ich glaube, wenn die Leute das mal sehen, das ist ein richtig gutes Gefühl. Und dann, glaube ich, hast du mit der Akzeptanz auch kein Problem mehr. Zeigen übrigens auch die anderen Länder, wo es bei der Einführung dieser Systeme immer heftige Debatten gab, genau wie bei uns jetzt. Und irgendwann nach, keine Ahnung, 10 Jahren oder so, war das vorbei. Weil jeder gesehen hat, hey, das ist, bringt nur Vorteile, das ist der richtige Weg. Und seither ist das unbestritten.
Okay, toi, toi, toi.
Ich wünsche vor allem der Bundesregierung toi, 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 dass sie das alles so durchkriegen. Wir haben ja im Bereich Rente als Länder eigentlich nichts zu kamellen. Also wir klinken uns mit in die politische Debatte ein, aber eigentlich haben wir da nichts mitzubestimmen. Insofern rufe ich auch gerade so ein bisschen von der Seitenlinie Coaching-Anweisungen ins Feld rein. Mal schauen, wer sich da von mir coachen lässt.
Also rufe tapfer weiter und nutze jede Gelegenheit, um eben zu überzeugen. Wie gesagt, ich setze jetzt einfach voraus, dass es klingt irgendwie logisch für mich, aber ich habe jetzt schon mehrfach, ich sage es nicht noch ein drittes Mal, dass ich davon keine Ahnung habe. Alleine aber dieser Aspekt, man hätte etwas, wo man als Mensch irgendwie sehen kann, ablesen kann in irgendeiner so eine App und wo alles drin ist oder so, dass da wirklich was passiert. Das fände ich cool, weil im Moment, ja, ich verstehe ja nicht mal die Formeln, nach der das, was ich, also jetzt ja sowieso nicht mehr, weil ich ja eine andere Entscheidung getroffen habe, aber mein Leben bis zu diesem Sommer, keine Ahnung, und das konnte mir auch keiner erklären. Da sage ich mal, das muss man dann berechnen, ganz im Einzelfall. Keine Idee, wie viel man kriegt. Ja. Oder von der Rentenkasse, ich habe mal eine Zeit auch sozialversichert gearbeitet. Das ist ja nur noch frustrierender, was du da 1-2 Mal im Jahr kriegst. Also da die nicht verändernde Zahl irgendwie, die verschwindend gering ist.
Gut, das liegt jetzt aber natürlich an deiner besonderen Biografie.
Ja.
Mir geht es ja genauso. Ich kriege auch mal diese Rentennachricht, weil ich auch mal sozialversicherungspflichtig gearbeitet
habe. Trotzdem habe ich noch von keinem gehört, dass er sagt, boah, schöne Zahl, die da steht.
Nee,
von
das keinem. Stimmt. Vor allem halt auch nicht von den Leuten, für die das wirklich die Zahl ist am Ende. Ich meine, für uns ist das so eine Erinnerung an den Anfang unseres Arbeitslebens und es wird am Ende eh alles verrechnet mit den sonstigen Ansprüchen.
Das ist ja noch das Schlimmste von allem, genau. Aber ich denke auch wirklich an viele, die ihr Leben lang selbstständig waren und echt viel Steuern gezahlt haben, wenn sie erfolgreich waren und die auch anderen Leuten Arbeit gegeben haben und die kriegen nichts.
Ja, die kriegen aber wahrscheinlich nicht mal so eine Information vom Rentenversicherungsträger, weil die wahrscheinlich nie in die gesetzliche eingezahlt haben.
Gut, aber was ich nur, wir wollen da jetzt nicht abbiegen, sondern nicht weiter abbiegen. Was ich nur sagen will, wenn das so käme, dass da etwas ist, wo man wirklich klar sieht und so und dann auch noch eine positive Entwicklung sieht, das würde mir gefallen.
Ja.
Es betrifft mich dann nicht mehr, aber mir würde das gefallen.
Dann haben wir zumindest schon mal einen Reformbestandteil, der dir unmittelbar eingeleuchtet hat.
Ja. Gut, fand ich jetzt intellektuell auch nicht so schwierig, aber ich danke dir für das positive Ende. Okay, und vielen Dank für den Versuch, über Bande zu spielen und ich hoffe, dass alle, die uns zugehört haben, da jetzt auch gesagt haben, okay, klingt gut.
Ja, und wir fragen ja immer nach Feedback, also das war jetzt ja sozusagen ein bisschen angeteasert, das Thema, das ist natürlich unendlich viel komplexer und ich meine, ich mache es mir auch nicht an, das jetzt irgendwie bis in die letzten Verästelungen zu durchschauen, aber trotzdem, wenn ihr Interesse habt, dass wir darüber nochmal vertieft diskutieren sollen, dann schickt uns gerne entsprechende Wünsche und Fragen und dann schauen wir mal, ob wir darauf irgendwie eingehen können.
Ja, und ich verspreche auch, ich stelle mich wieder zur Verfügung, auch wenn es noch anspruchsvoller wird. Also, Dankeschön und danke fürs Zuhören.
Und bis zum nächsten Mal.
Eine gute Zeit.
Tschüss.